You don't come from nothing, Lara. You're the product of something extraordinary.
I'm sorry that this is happening to you. But in war, there are casualties. And believe me when I tell you that this is a war. One that will free humanity forever.
If you've come to stop me, you're too late.
Too late to stop the experiment, yes, but not too late to stop you.
Oh, I am pleased that you came, Marisa, to see what I've done.
The Magisterium will never allow it.
Oh, you don't understand. The Magisterium have no power anymore. Not once the world sees the possibility of all this. It is the end of the Magisterium. After hundreds of years. No more oppression. No more abuse. No more darkness. Or suppression of knowledge. My war was never just with the Magisterium. There's a far more dangerous power out there. Marisa, come with me. Work with me. Help me fight this war and take on the authority. Help me create a new Republic of Heaven.
We need to find Dust. We thought it was bad, because grown-ups said so. What if it isn't? What if it needs protecting?
You're saying we could go and find Dust before he does? Do you know what that means, Pan? We'd be alone.
We've always been alone. Apart from Roger.
Komport Nummer 784, Risik Hamburg. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 784. Komport, den ich am heutigen dunklen Freitag, dem 23. Oktober 2020, Tag 279 in der KW 43 aufgenommen habe. Ja, weil das Intro entstammt nochmal der 8. Folge der ersten Staffel von His Dark Materials. Lyra did not come from nothing, Roger is a casualty, no more darkness und Finding Dust. Wobei sie ja am Ende glatt nicht verstanden haben, was die Serie, was das Buch eigentlich aussagt, aber hey. So, was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, einen Teil, wo ich eher technische Meldungen der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft, gar nicht, aber dafür von und zu Corona. 10 Grad, clear, kann ich konfirmieren, ich sehe schließlich Sterne. Cool greetings, die 10 Grad, kommt 11.9, Wind macht 7 km/h aus dem Southwest. Wir haben jetzt eine Visibility von 16, ja, oder 12,9 Kilometer. Oder, wie es Weather Pro Stand 6 Uhr vermeldet, da sei es mit längsieren, clearen Schmelz bei 11 Grad, die sich feels like in 11, Taupunkt 10, Humidität 96%, Druck 10,10, das Gerät misst hier 10,04, das ist ein bisschen gesunken. Der Wind macht irgendwas zwischen 27 km/h. So. Und dann kommen wir wieder bei der bescheuerten Regierung an. Die geht mit zugegebener Meldung, die erst in der Nacht zu Dienstag mir in die Finger fiel, Stu doch los. Und zwar, Bums-Regierung, Studie zu Rassismus in der Polizei komme doch. Und zwar verbreitete das der Vize kann's nicht, der Scholz. Ja, der Scholz verbreitete das, weil er tausche sich dazu jeden zweiten Tag mit dem Bundesterrorminister Seehörster aus. Seehörster, der ja eine Studie über Rassismus in der Polizei ablehnt, wegen, weil das sei ja verboten und fände gar nicht statt. Nur nochmal fürs Gedächtnis. Der Witz an der Geschichte ist, kurz danach verbritt das Bundesministerium für Drinnenbau und Dahorn in einer Presseverbreitung, nein, es gäbe keine Studie. Das, was als Studienscheiße kommt, ist diejenige Studienscheiße, die Hörster, Seehörster schon irgendwann aufgefaselt hatte, nämlich wie rassistisch die Gesellschaft insgesamt sei und wie sehr die Polizisten doch litten. So, was den Scholz geritten hat, als er verbreitete, es werde eine Studie geben über Rassismus in der Polizei, ist nicht berichtet worden, aber ich nehme an, es ist irgendwas Großes, Schweres gewesen, was ihn geritten hat. So, ne, also, ja. So, da gab es auch noch eine Cyberfinition, und zwar Dienstag im Bundestag. Über Cyberkrime berichtet die Bums-Regierung in Iran, wurde auf eine kleine Anfrage der Ferengi-Fraktion. Danach umfasst Cyberkrime, Anführungszeichen, die Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten, Cyberkrime im engeren Sinne, oder die mittels dieser Informationstechnik begangen werden, Cyberkrime im weiteren Sinne. Und zwar hätte es da im engeren Sinne im Jahr 2019 100.514 Fälle in der PKS gegeben, in der polizeilichen kriminellen Statistik. Mehr als 3/4 aller gemeldeten Straftaten seien als Fälle von Computerbetrug registriert worden. Scherz an der Geschichte ist, nach der Definition ist also auch, wenn irgendein Geheimdienst in irgendein informationstechnisches System einbricht, ist das potenziell auch Cybercrime, weil es werden ja Daten manipuliert. Und ist nicht Datenmanipulation eine eigene Straftat? So, und das sollen die aber dürfen, wegen, weil, guck mal da, jemand, der das Verbrechen begeht, an den Islam zu glauben. So. Naja, also das gucke ich mir an und sag so, ja, geh doch weg. So. Dann hätten wir den Zuhofer, genau. Seehörster Stimme, Rassismusstudie bei Polizei zu. Bla bla. Doch auch die Belastung der Beamten soll unter die Lupe genommen werden. Wie die Kinderfressagentur am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr, bestündet CSU-Politiker allerdings darauf, gleichzeitig auch Schwierigkeiten im Alltag der Sicherheitsbeamten zu untersuchen. So, dann ist ausgedrückt, da kommt genau die Scheiße. Also da will sich jetzt der Mann ohne Eigenschaften, die bescheuertste Person, die man noch finden konnte, die nicht schnell wegrannte, als irgendjemand mit SPD und Kanzlerkandidatur um sich fuchtelte. Der will sich jetzt damit bauchen, dass Seehörster dem zustimmt, was Seehörster schon vor ein paar Wochen als Bullshit in den Raum gestellt hatte, wo aber keiner drauf angesprungen ist. Na, eine Studie, wie rassistisch ist die Gesellschaft und wie sehr leiden die armen Polizisten. San Diego East 628 übrigens. So, ja, ich möchte lösen. Das eine ist nicht relevant. Und wie doll die armen Polizisten doch unter der Gesellschaft leiden würden, ist auch nicht relevant, wenn es darum geht, wie viele Rechtsterroristen haben wir eigentlich in der Polizei. Also mal ganz davon abgesehen, dass man ja bei Rechtsterroristen, die in der Polizei gefunden werden, vielleicht auch verargumentieren könnte, wenn die denn Straftaten begehen, dann werden die genauso wie der Rest der Bevölkerung einem Strafverfahren zugeführt. Weil die Polizei darf schließlich kein rechtsfreier Raum sein. So, solange da irgendwann noch Gewesen stattfindet, was irgendwie verdächtig danach aussieht, dass Rechtsterroristen in der Polizei nicht strafverfolgt werden, ist die Polizei aber ein rechtsfreier Raum. So, und dann kann sich Seehörster und auch Scholz und sonst irgendwer da irgendwelche Studien sonst wohin stecken. Weil ist halt die Frage, was kommt bei so Studien raus? Wir stellen dann fest, es gibt von den 300.000 Polizisten, nicht die ominösen 99%, die doch alle gut wären, die Seehörster einfach mal ohne eine Datenbasis behauptet, sondern sagen wir mal, es gäbe random number 5.000 Rechtsterroristen in der Polizei. So. 5.000 Rechtsextremisten, die auch bewaffnet irgendwelche Überfälle tätigen würden, etc., etc. So, ja, was machst du, wenn du das aus einer Studie jetzt also irgendwie rausgefiltert kriegst? Da hast du eine Zahl, so ja und weiter. Welche Konsequenzen ergibt das? Möchte das Bundesministerium für Drinnenbau und Dahorm Rechtsterroristen in der Polizei haben. Meins davon abgesehen, dass das Bundesministerium natürlich auch nur für die Bundespolizei, den früher sogenannten Bundesgrenzschutz, zuständig ist. So, irgendwelche Länderpolizeien sind Länderaufgabe und unterliegen damit noch nicht mal mehr der Verantwortung des Bundesministers. So, ne? Aber so, ja, so wo der sich seine Studie hinstecken kann und mit welcher Geschwindigkeit er sie sich da einführen darf. Ne? Also genau, Stutt steht offenbar Einigung über Polizeistudie. Nach monatelangem Streit hatte Bundesinnenminister Seehörster sich offenbar mit der SPD über eine Studie zu Rassismus in der Polizei geeinigt. Bla 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 bla. Gab es am Montag nun eine Annäherung in der Frage. In einem internen Papier heißt das demnach, unsere Polizistinnen und Polizistinnen dürfen mit ihren Erfahrungen nicht alleine gelassen werden. Für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus gibt es keine Toleranz. Die geplante Studie solle daher untersuchen, wie sich dieser Anspruch auch künftig gelebt werden kann. So, ja, ne, also das ist eben gerade nicht eine, sag mal, haben wir eigentlich ein rechtsterroristisches Problem in der Polizei? Ich möchte lösen, ja, haben wir, weil so viele bedauerliche Einzelfälle wieder nur durch Zufälle bekannt werden, beziehungsweise wie dadurch bekannt werden, dass Personenlinien, die nicht in der Polizei sind, das irgendwo zur Kenntnis geben, nämlich auch nicht der Polizei, weil da würde es ja wieder versacken, gibt es ganz massive Probleme, weil nicht mal mehr PolizistInnen sich trauen, PolizistInnen anzuzeigen, die rechtsterroristisch tätig sind. Na? Hi. So, dann Eugra. Genau, am Mittwoch gab es dann, also genau genommen irgendwie in der Nacht zum Mittwoch, gab es da irgendwie bei der EU irgendwelches Gewese über einen Agrar-Blabla-Plan-Einigungs-Dingsbums. Ja, los, fahr du Auto. Und, da gibt es, nach Ansicht von Umweltschützern sind die völlig unzureichend, weil Klima- und Umweltbelange würden ungenügend berücksichtigt, teilten mehrere Organisationen mit. Der Deutsche Bauernverband sprach hingegen von einem tragbaren europäischen Kompromiss. Die EU-Staaten hatten sich am frühen Morgen nach fast zweitägigem Gelaber auf eine gemeinsame Position der geplanten EU-Agrarreform geeinigt. Kurz zuvor hatte auch das Europaparlament Eckpunkte festgelegt. Und, ja, also so irgendwie heißer Bullshit ist, was ich so mitgekriegt habe. Ich meine, wenn keine einzige Umweltschutzorganisation sagt, das sei auch nur ein Schritt in die richtige Richtung, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass also die Richtung vielleicht nicht ganz richtig sein könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen total abwegigen Pfad gelange, aber also es ist jetzt einfach nur so ein wilder Verdacht, der sich in mir formt. Wenn niemand, wirklich niemand, der irgendwas mit Umwelt am Hut hat, das geil findet, ja, dann wäre es vielleicht unter Umständen möglich, dass es einfach nicht geil ist. Ich weiß, ist naiv. Na? Also, ja, also da wird dann irgendwie Geld aus dem Fenster getreten. Und man muss ja den armen Bauern helfen. Ja, und für die Umwelt muss man ja nichts tun, oder was? Na, also ich stecke da in den Details nicht drin, aber also ich nehme halt einfach mal zur Kenntnis, dass es sehr laute und aus allen Richtungen Greenpeace, hier da Fridays for Future, etc., dass da überall Kritik laut wird. Und das sage ich mal, okay, ich stecke in den Details nicht drin. Die Details sind natürlich wieder auch von den Nachrichten irgendwo berichtet. Beziehungsweise, wenn du da dann Details rausfinden willst, dann musst du halt hinterher klettern. So, weil warum sollte irgendwie in den Nachrichten berichtet werden, was das denn da so eigentlich für eine Einigung ist? So, von daher, ja, geht doch weg. Lass die Scheiße einfach sein. Na, also es ist zumindest nichts, dem man irgendwie spontan zustimmen wollen würde. So, dann die Rassegierung. Debatte, Bundesregierung will das Wort Rasse noch aus dem Grundgesetz streichen. Also, jetzt hatte ich hier glatt die in Teil 1 schon erwähnten, die Regierung hätte am Mittwoch im Gruselkabinett abgenickt, dass alle Schnüffeldienste alles an IT-Systemen verwanzen dürfen, wo sie ihre dreckigen Griffel dran kriegen. Das wäre übrigens die Gegenleistung, die die SPD erbrächte für die Nichtstudie. Also zumindest sah es verdächtig danach aus, dass das eine die Gegenleistung für das andere wäre. So, ja, also das ist noch nicht mal mehr irgendwie ein schlechtes Spiel. Das ist sogar kein Spiel.
Richtig?
Ja. So. So, und jetzt hier irgendwie das Wort Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Ja gut, man kann sich jetzt irgendwie drum kloppen, so ist das Wort Rasse da angemessen. Es gäbe ja gar keine Menschenrassen. Ja, aber was gemeint ist, ist rassistische Diskriminierung. So, wie drückst du rassistische Diskriminierung aus? Im Zweifelsfall nicht, indem du das Wort einfach ersatzlos entfernst, sondern das, was du mit dem Wort mal ausdrücken wolltest, beziehungsweise was eben in den 1940er Jahren die Schreiberlinge meinten, die das Grundgesetz schreiberlingten. Die hatten da ja eine Idee, was sie meinten. So, dass die Idee mit dem Begriff nur unzureichend zusammengefasst ist, aber trotzdem jeder weiß, was gemeint ist. Solange jeder weiß, was gemeint ist, ist der Begriff als solcher vielleicht mehr so Mittel zum Zweck. Den einfach mal ersatzlos streichen kannst du bringen. Dann ist aber rassistische Diskriminierung auf einmal wieder nicht explizit verboten. So, das kannst du natürlich machen, wenn du willst, dass die Polizei weiter rassistisch diskriminieren soll. Wenn du aber eigentlich gerade zu dem Ergebnis gelangt bist, nach intensivem drüber nachdenken, dass rassistische Diskriminierung auch durch die Polizei irgendwie nicht so richtig geil ist, könntest du auf die Idee kommen, dass das Wort da als Ansatzpunkt für Diskriminierung auf rassistischer Basis finden wir scheiße, vielleicht auch irgendeinen Grund hätte. Na, aber so. Wirtschaft ist diese Woche tatsächlich ausgefallen. Mir ist nicht eine einzige Wirtschaftsmeldung explizit als Wirtschaftsmeldung in die Finger gefallen. Was vielleicht aber auch was damit zu tun hat, dass die Corona-Ecke dafür umso größer geworden ist, als wir da erstmal hätten. Es Herbergung, und zwar in der Nacht zum vergangenen Freitag, lehnte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig den Eilantrag einer Familie aus Nordrhein-Westfalen ab, die von Freitag an Urlaub auf Sylt hätte machen wollen. Zur Begründung hieß es, das Interesse der Bevölkerung an Schutz vor dem Coronavirus sei höher zu bewerten als das Interesse der Familie an einer touristischen Reise. So, irgendwer, ich weiß nicht, ob es die Familie ist oder irgendwer anders, aber irgendwer hat dann auch versucht, das Bundesverfassungsgericht eil zu involvieren, woraufhin die Bundesverfassungsrichter sich allerdings auch nicht mit befassen wollten, weil da wieder mehr so formale Gründe, so ja, nee, das sei nicht hinreichend dargelegt, inwiefern die Bundesverfassungsrichter sich dazu irgendwie ins Benehmen hätten setzen sollen. So, dann Beiboot. In Bayern gibt es ab Samstag kein Beherbergungsverbot mehr. Na, also weil das Beherbergungsverbot macht als solches halt nur ganz extrem begrenzten Sinn, um nicht zu sagen gar keinen. So ja, wenn du von irgendwo kommst, wo relativ viele infizierte Personen in der jüngeren Vergangenheit gefunden wurden, also in eben die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Bevölkerung. So, was ja nicht sagt, wie viele Infizierte sind da, sondern ja, wir haben jetzt irgendwie in den letzten 7 Tagen relativ viele Infizierte gefunden, relativ zur Bevölkerung. Das Gesundheitsamt könnte dort also Kontaktkette nicht mehr richtig gut verfolgen. So, ja, und deswegen darfst du nirgendwo mehr in ein Hotel. Also, wenn die Idee ist, die Leute sollen eigentlich zu Hause bleiben, ist ein Beherbergungsverbot trotzdem nicht geeignetes Mittel, das zu erreichen. So, insofern, könnt weg. So, dann auch noch Freitagabend. Träufe auch das noch. Die gesamte Leitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit Covid-19 infiziert. Vermutungen, dass Covid-19 dann als inoffizieller Mitarbeiter engagiert werden soll, entbehren natürlich jeglicher Basis. Na, So, dann Brandenherbergung. Das Oberverwaltungsgericht stoppte Beherbergungsverbot in Brandenburg. Das Gericht habe 2 Eilanträge in Stadt gegeben, teilte es am Freitagabend mit. Ja, also wild in die Landschaft geraten, das ist eben kein angemessenes Mittel, um das Ziel, die Leute mögen doch bitte zu Hause bleiben, zu erreichen. Und wenn es nicht angemessen ist, das Ziel zu erreichen, dann ist es als Mittel unzulässig und hat nicht mehr angewendet zu werden. Oder was weiß ich, was die vollständige Argumentation wird, wenn da mal eine vollständige Argumentation rausfällt. Ich meine, das hier ist sowas wie eine Eilmeldung gewesen. So, dann Kuröder. Söder hat dann am Montag was von bundesweiter Maskenpflicht bei zu hohen Corona-Zahlen gefasselt. Das ist nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass Söder, der Landeschef desjenigen Bundeslandes mit unter anderem den Ort mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz überhaupt in Bundesrepublik, der also besser mal niemandem irgendwelche Vorschriften machen sollte, weil er noch nicht mal mehr in seinem eigenen Bundesland die Situation voll im Griff hat. Auf die Idee könnte man vielleicht kommen. Da könnte man zu ihm sagen, Söder, du Arschreige, du hast noch nicht mal mehr Bayern im Griff. Wenn du noch nicht mal mehr Bayern im Griff hast, dann machst du mal besser deine Fresse wieder zu und erteilst niemandem irgendwelche Vorlesungen darüber, wie sie sich zu verhalten hätten. Weil einigermaßen offensichtlich da, wo du es einführen hättest können, hast du es entweder nicht eingeführt oder es wirkt nicht. No? So, dann Montag, Resi Hamburg. Am Montag vermeldete hier Hamburg offiziell eine 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Bevölkerung von 50,6 und damit Risikogebiet. Beim RKI hatte ich allerdings, ich weiß nicht, ob wir da inzwischen als Risikogebiet geführt werden. Das ist, ich glaube doch, aber irgendwie was gedauert. Da gab es dann auch mal irgendwo eine Pressekonferenz, so ja, wie kommt es eigentlich, dass die RKI-schen Zahlen immer überhaupt nicht zusammenpassen zu den von der Stadt selbst vermeldeten Zahlen? Eine Frage, die man ja durchaus auch mal aufbringen kann. Die Antwort, macht gerade wer das nicht, sehr viel an. Die Antwort, die da fiel, so ja, Hamburg hat als Messpunkt den jeweiligen Folgetag 9 Uhr. Das RKI hat als Meldemesspunkt allerdings Mitternacht. Hä? Okay, also ich meine, dass aus ersten Quellen um ziemlich kurz nach Tageswechsel schon Zahlen vom RKI raustropfen, sage ich, okay, today I learned, dass also Meldezeitpunkt nicht nur als Datum, sondern sogar noch eine Uhrzeit dran hat und die Uhrzeit tatsächlich irgendwo relevant ist. Was dann aber nicht erklärt, warum es dann immer noch mehrere Tage gedauert hat, bis auch das RKI dann mal eine 7-Tage-Inzidenz von größer 50 für Hamburg vermeldet hat. Na, also so irgendwas bei den RKI-Zahlen passt eben nicht zu den lokalen Zahlen, wenn man dann mal lokale Zahlen anguckt und wenn man dann feststellt, Hamburg ist übrigens nicht die einzige Stadt, wo die lokalen Zahlen nicht zu den RKI-Zahlen sauber zusammenpassen, sondern das mehr so nach gequirlte Scheiße aussieht. Ich meine, irgendwie Wuppertal oder irgendwas Ort mit W auf jeden Fall hat auch so ein Problem. So, ja, warum weichen unsere Zahlen denn von den RKI-schen Zahlen ab? So, oder anders ausgedrückt, welchen Zahlen soll man denn jetzt eigentlich trauen? Man auch wieder ganz davon abgesehen, dass die 50 je 100.000 je 7 Tage halt auch eine rein synthetische Zahl sind. Genauso wie alle anderen Kriterien, die in der Vergangenheit mal genutzt wurden. Na, Verdopplungszeit, dann erst R-Faktor, dann Verdopplungszeit. So, wir würfeln einfach alle 3 Tage irgendwie einen neuen Benchmark aus, an dem wir dann festmachen, ob wir jetzt gut oder schlecht dastehen. So, im Moment ist eigentlich fast egal, welchen Benchmark wir nehmen. Nautical Dawn 645 übrigens. Wir stehen nach absolut jedem Benchmark scheiße da. So, ja, das Ganze zur Kenntnis nehmen. Man kann es auch einfach sagen, okay, wir haben irgendwie ein Problem. So. Ja. Nautical Twilight Morningstar 645 ends 726, 40 Minuten. So, egal welchen Benchmark du nimmst, wir stehen nach jedem Benchmark irgendwie scheiße da. Warum? So richtig ganz doll klar ist es mir nicht. Eine Vermutung ist, naja, also jetzt Herbst ist es ja dann doch schon ganz herzhaft. Die Leute halten sich mehr drinnen auf. Wäre möglich, dass das damit reinspielt. Auf der anderen Seite in Chinesien herbstet es im Zweifelsfall auch und da haben sie überhaupt gar keine Probleme. Also hast du vielleicht nur dann keine Probleme, wenn die Suppression vorher sauber funktioniert hat, du also die Anzahl Infektionen in der Bevölkerung so niedrig hältst, dass niemand groß Anzahlen Personen infizieren kann. Na, ich weiß es nicht. Also irgendwas an dem Bild fehlt mir da jetzt auch schon wieder. Und mir ist noch keine schöne Erklärung in die Griffel gefallen, in welche Richtung man denn gucken muss, um rauszufinden, was da fehlt. Aber hey. So, ja, also wir sind jetzt irgendwie so Risikogebiet. So, Hessherbung. Auch Hessen schafft die umstrittene Regelung für Reisende aus Risikogebieten ab. Okay. Ist dann eine Meldung auch für Montagnachmittag. So, weil, naja, es hilft nichts. Und wenn es nichts hilft, dann kann das Beherbergungsverbot kann dann halt wirklich weg. Es bringt nichts. Wenn es die Leute zu Hause einsperren soll, ist es ungeeignet. Wenn es einfach nur, ja, aber kommt nicht her, erreichen soll, ist es ja auch ungeeignet, weil wenn du dich nicht irgendwo in einem Hotel einfindest, sondern sonst irgendwo, dann kannst du ja trotzdem einreisen. So, mal davon abgesehen, also wenn wir jetzt hier irgendwie im Bundesgebiet auch noch irgendwelche Landesgrenzen zumachen wollen, Minimalststaaterei, dass das irgendwas hilft, wäre eine Behauptung, da würde ich auch argumentieren, so, ja, sehe ich nicht. So, Berchtesgadener Lok, genau. Montagabend, Berchtesgaden, derjenige Landkreis mit einer 7-Tage-Inzidenz von 200 irgendwas, liegt Gerüchten zufolge übrigens in Bavarien. Er hat dann am Montag verkündet, okay, alle Leute müssen raus, Klammer auf, natürlich ohne vorher getestet zu werden, Klammer zu, ich will irgendjemand. Zweitens, alles an Geschäften etc. Wobei, sind das auch Geschäfte? Das Verlassen der eigenen Wohnung sei dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. So, also ja, es wird dann da ein, aber wir haben doch gar keinen Lockdown, aber wir haben doch gar keinen Lockdown. Was ist denn das dann? Da, also da wird herabgeschlossen. So, wenn man dann den Wohnraum nicht mehr verlassen darf, außer triftiger Grund, was da jetzt triftiger Grund ist, habe ich keine Ahnung. Ob rausgehen um des Rausgehens willen als triftiger Grund durchgeht, ist mir nicht in die Finger gefallen, aber hey. So, also ja, in Berchtesgaden, Klammer auf Bayern, Klammer zu, gibt es eben, nachdem da eine 7-Tage-Inzidenz in der Größenordnung von 200, 400.000 Bevölkerung rumexistierte, da jetzt ausgebrochen worden. So, steht natürlich auch wieder nicht dran, wie lange es dauert, steht nicht dran, wie man dann irgendwann mal Kriterien finden will, um da wieder rauszukommen. Aber stehende Vermutung, wenn die Leute nicht mehr raus dürfen, dann gibt es jetzt noch maximal in den Haushalten durch Infektionen. Die dann kommt dann auf die Haushaltsgröße an. Aber nach irgendwie sowas wie 3 Wochen dann durch sein sollten, wenn man dann wieder aufmacht, weil die 7-Tage-Inzidenz zum Beispiel ob der Tatsache, dass man ja dann auch gar nicht mehr testen kann, weil die Leute ja gar nicht mehr raus dürfen. Na, also so rum kannst du das natürlich auch erreichen. Wenn die Leute nicht raus dürfen, testest du nicht. Wenn du nicht testest, hast du keine Infektionen. Wenn du keine Infektionen hast, hast du keine Begründung mehr, die Leute einzusperren. Ja, du hast die Infektionen übrigens nicht reduziert. Du misst einfach nur nicht mehr. Aber so, dann MV Richt. Ist dann Dienstagnachmittag. Gericht kippte Beherbergungsbeschränkungen für Mecklenburg-Vorpommern. Wo es ja die absurde Regelung gab, dass man sich zwar aufhalten durfte, aber nach frühestens 5 Tagen noch einen negativen Test beibringen musste. Wenn man aber nur eine Woche sich aufhalten wollte, durfte man sich also eine Woche lang nicht draußen bewegen und hätte dann am Ende der Woche noch irgendwie einen Test mit dem Expected Outcome ist eh negativ erbringen müssen. Übrigens, Baustellenstand, die haben hier immer noch nicht an den Wänden hier vorne weitergemacht. Dafür habe ich sie in der Woche dabei erwischt, wie sie beim ollen Aldi ein Fundament reingekippt haben. So, nachdem sie vorher immer nur an den Außengrenzen von sollte mal irgendwann ein Fundament werden, rumgefuscht haben, gibt es jetzt tatsächlich hier ein, sieht aus wie ein Fundament, plus eben bei dem ominösen Supermarkt bauen sie irgendwas oben rum, aber da kann ich so schlecht gucken. So, beziehungsweise sie haben genau genommen hier irgendwie nur die Hälfte der Fläche mit Fundament bisher hingekriegt. Aber es sieht schon aus wie, ja, und die zweite Hälfte, da machen sie jetzt dann die ganzen Vorarbeiten. Aber ja, es ging relativ fix zwischen, sie hatten hier irgendwelche Betonriemchen hingepackt mit irgendwelchen Pollern in der Mitte. Und dann irgendwann hatten sie nicht nur Betonriemchen und Poller und Gedöns, sondern hatten dann da zack jede Menge Sand reingekippt, hatten den platt gestampft und am nächsten Tag flupp tauchte ihr Fundament auf. Das ging verdammt fix für meinen Geschmack. Aber ja, so, also ja, in Mecklenburg-Vorpommern hat dann mal im Gericht die absurden Regelungen da einkassiert. Weil wenn du dich halt nur eine Woche aufhalten wolltest, durftest du eine Woche lang dich nicht draußen bewegen. Und warum solltest du dich in Mecklenburg-Vorpommern nicht draußen bewegen wollen? Wenn du eh nicht raus darfst, ist auch egal, wo du bist. So, ne? Das zufahren sie im Urlaub gefälligst nicht weg. Wer jetzt also Urlaub irgendwo weiter weg gemacht hat, durfte da ganz friedlich einreisen, durfte sich da beliebig bewegen und durfte auch beherbergt werden. Ja. Dann gab es die Coroneswehr. Das ist eine Meldung von Mittwochnachmittag. Bundeswehrmacht unterstützt Gesundheitsämter mit 1750 Soldaten. Weil logischerweise jetzt... da, der große Kran macht seine Flutbeleuchtung ein. Jetzt... 6.52 Uhr übrigens. Jetzt geht bei den Gesundheitsämtern halt der Arsch ganz massiv auf Grundeis, weil die haben signifikant viel mehr Infektionen jeden Tag, als sie auch nur ansatzweise in der Lage wären, rückzuverfolgen. Die Familie Häusler hatte einen Fall in der Familie, wo die abgewarnt hat, ein Risikokontakt der Kategorien gefährlich, und dann tatsächlich ein Corona-Test positiv zurückkam und sie sich dann zu viert voneinander distanzieren mussten, um sich eben nicht der Gefahr auszubringen, sich gegenseitig zu infizieren, weil wenn du erstmal eine Infektion im Haushalt hast, wird es dann halt nochmal schwieriger. Und die haben dann da bummelig eine Woche gebraucht, bis sie tatsächlich vom Gesundheitsamt kontaktiert wurden. Wo dann eine, wen haben sie denn noch infiziert, Verfolgung schon signifikant viel zu spät gewesen wäre. Und auch eine umgekehrte, wo haben sie sich eigentlich infiziert, Rückverfolgung, das, was die ab ja schon angedeutet hat, dass es da also eine positive Person gegeben haben muss, die einen positiven Test auch über die ab gemeldet hat, wo also das Gesundheitsamt ohnehin die Daten schon hatte, dafür wäre es dann auch schon zu spät gewesen. So, also ja, also die Kontaktverfolgung ist dann inzwischen, ja, du kannst sie noch machen, aber sie kann nichts mehr sinnvoll bewirken, weil die Gesundheitsämter gehen unter. So, und da kannst du jetzt auch so Übungen machen wie, da dürfen irgendwelche nicht weiter qualifizierten Bundeswehrpersonen behilflich sein. So, dann NR-Richt. NRW verfügt Maskenpflicht im Unterricht. Zwei Punkte drängen sich mir da auf. Erstens die Frage, ist Unterricht tatsächlich ein signifikantes Problem? Weil wenn die Leute alle Aerosole in die Luft pusten, was sie ja tun, dann helfen Masken nichts, weil Aerosole können durch Masken an der Seite immer noch raus. Auf der anderen Seite soll ja alle 2 Millisekunden die gesamte Raumluft entfernt werden. So, dass das nicht winterkompatibel ist. Dass technische Lösungen, wie es gibt da so Luftfilter, die zwar scheißen laut sein dürften, weil sie die Raumluft ja die ganze Zeit in sich reinsaugen müssen, die Viren da dann rausfiltern müssen und das Ganze dann wieder rausblasen müssen. Also ob damit Unterricht funktioniert, weiß ich halt auch nicht. Aber also, dass es keine Lösungen gibt für die Probleme, die wir haben, weil wir wissen ja erst seit einem halben Jahr, dass es das Virus gibt und dass das ein Problem ist. Ja. So, dann gab es Mittwochabend die Meldung, der Herr Spannungslos sei positiv getestet, nachdem er sich am Mittwoch im Gruselkabinett aufgehalten hatte. Könnte man also vermuten, ja, wieder mehr als 11.200 irgendwas. Nachdem der Herr Spannungslos sich ja im Gruselkabinett aufgehalten hat, sind damit alle Mitglieder des Gruselkabinetts potenzielle Kontaktpersonen Stufe 1, sind mit einem Infizierten in Kontakt gewesen. Sie haben sich im Zweifelsfall vielleicht nicht gegenseitig in den Rachen gerotzt. Aber genau wissen tun wir es nicht. Na, und dann gab es irgendwie eine gar lächerliche Wortmeldung des Sprechers vom Bundesinnenminister. Ja, er habe jetzt 5 Tests, die alle negativ gewesen seien. Deswegen werde er danach dann bei irgendeiner Veranstaltung partizipieren. Ach genau, Tarifverhandlungen für die Länder. Hallo? Du hast eine Inkubationszeit von 5 Tagen, in der du übrigens schon infektiös bist, wo aber ein PCR-Test noch gar nicht nachweislich positiv ist. Da sind 5 Tests am selben Tag. Hoher Bullshit. Na, däh. So, dann genau. Gestern 11.287. So, heute auch wieder irgendwo in der Größenordnung. Also es hat sich immerhin nicht heute nochmal verdoppelt. Aber ja, also so die Region, wo wir jetzt gerade hin unterwegs sind, ist nicht gut. Die täglichen Infektionszahlen gehen halt rapide rauf. Plus, wenn die Infektionszahlen raufgehen, also zumindest hier für Hamburg, kann man es auch beobachten, also die Zahl der stationär und der intensiv aufgenommenen Fälle geht auch schon hoch. Die Todeszahl geht nicht rauf. Die RKI'sche Todeszahl passt übrigens nicht zur Hamburger Todeszahl. Hamburg 241, RKI so 282. Hä? Aber hey. So, dann überfordert er. Ja, gestern vermeldete dann in der WDR-Recherche, sie hätten mal nachgeguckt, die Ämter sind überfordert. Sag ich, nein, ach, war nicht irgendwie stehende Meldung, so ja, 1000 Infizierte pro Tag können die Ämter ab. Ja, wir haben jetzt da so an einem Tag mal eben 10.000 Infizierte. Spoiler, natürlich können die Ämter das dann nicht mehr ab. Dänemark macht dann Stand gestern die Grenze zu Deutschland zu, für deutsche Urlauber. Okay. Ja, kann ich verstehen aus deren Sicht. Auf der anderen Seite habe ich keine Ahnung, wie bei denen das Infektionsgeschehen aussieht. So, 30 Minuten voll. Dann kommen wir auch schon in der Musikecke an, wo wir bei PS22 von 2016 den Titel Eleanor Rigby in 2.46 hingeworfen hätten. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 12. Oktober, wo sich der Küppersbusch zu einheitlichen Regeln in 4 Minuten 2 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr aber herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet at kompott schicktet oder eine Mail an kompiblog@gmail.com. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Küppersbusch und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Oh, In Deutschland gibt es einen Flickenteppich an Corona-Maßnahmen, Metropolen als Risikogebiete, innerdeutsche Reisebeschränkungen, unterschiedliche Obergrenzen für die Gästeanzahl bei Veranstaltungen. Es wird Kritik laut an Regelungen, die gefühlt in jedem Bundesland unterschiedlich sind. Darunter leide die Verständlichkeit und Akzeptanz, argumentieren Kritiker. Befürworter entgegnen, wir fahren mit dem Föderalismus besser als andere europäische Länder, die Maßnahmen für das gesamte Land erlassen müssen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Morgen. Ja, brauchen wir einheitliche Regelungen für alle in Deutschland oder nicht?
Ja, was wollt ihr haben? Also, da muss man sich nichts vormachen. Das läuft dann auf die Söder, Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, Linie hinaus. Der sagt, jeweils die vorsichtigste Regelung sollte dann Vorbild sein. Mit anderen Worten, die einheitliche Regelung bundesweit, das ist mehr oder minder ein neuer Lockdown. Wenn wir ein kleineres Land wären, dann würde die Summe der Städte, die jetzt Hotspots sind, Köln, Stuttgart, Essen, Duisburg, Mainz, München, Aachen, Frankfurt, Berlin vorneweg und Groß und Esslingen und ständig kommen welche hinzu, würde die ja schon ausreichen, dass man sagt, wisst ihr was, Freunde, wir machen den Laden zu. In Deutschland haben wir Föderalismus, der begegnet uns sonst seltener mal, eben bei Schulen und bei Polizei. Und da steht im Grundgesetz drin, die staatlichen Befugnisse und die Aufgaben sind Sache der Länder. Das heißt, das ist die Idee dieses Staates, dass er zusammenhält, weil hier jeder seine eigene Wurst braten kann. Und die Länder geben es dann nochmal runter an die Kommunen, die das vollziehen müssen. Erkennbar ist, dass die Bundeskanzlerin für eine harte Linie ist, deswegen hat sie sich mit den OBs der 11 größten Städte getroffen. Erkennbar ist auch, dass einige Ministerpräsidenten, eben Söder oder Laschet, schon vor ihrem Treffen am Mittwoch sagen, wir wollen bundeseinheitliche Regelung. Und dann geht der Hackepeter los. Saskia Esken für die SPD sagt, ja, das ist gut, das erhöht die Akzeptanz der Bevölkerung, denn diesen, ihr habt es angesprochen, Flickenteppich versteht doch kein Schwein mehr. Aber da kommt Stefan Weil aus Niedersachsen, auch ein Sozialdemokrat, sagt, ja, aber wir wollen unser Beherbergungsverbot behalten. Der nächste Sozialdemokrat Karl Lauterbach sagt, nee, das ist ein Fehler. Dann kommt der Hasselhoff aus Sachsen-Anhalt und sagt, nee, kein Alarmismus, man muss es ja nicht übertreiben. Und schon haben wir das, was wir in entspannteren Zeiten eine große Kakophonie, einen vielstimmigen, unsortierten Chor nennen würden.
Wie kann man das denn regeln, damit es nicht ungerecht wird für Bundesländer, in denen es halt nicht so viele Infektionsfälle gibt?
Ja, wir stehen an der Weiche. Also das eine ist, dass das alles Grundrechtseinschränkungen sind, was die Versammlungsfreiheit, was einfach das freie Leben, was die Reisefreiheit angeht. Damit ist nicht zu spaßen. Also es soll auf deutschem Boden schon mal einen Staat gegeben haben, der wegdemonstriert worden ist, weil er all diese Grundrechte eingeschränkt hat. Auf der anderen Seite steht der Wunsch, es so angepasst wie möglich zu machen, eben einem Gebiet, wo ein niedriger Inzidenzwert ist, Freiheiten doch bitte zu belassen und ein Gebiet wie eben die urbanen Milieus, wo hohe Inzidenzwerte sind, diese Freiheiten wegzunehmen. Die Lösung, wenn es eine bundeseinheitliche geben soll, hätte den Vorteil, dass alle sagen, aha, überall gelten die gleichen Regeln, das ist gerecht und ich muss nicht stundenlang auf der Homepage der Bundesregierung suchen, was jetzt gerade ohne Maske im Bus oder was jetzt gerade eine unerlaubte Reise angeht. Wir stehen da an einer Weiche und die heißt, wenn wir bundeseinheitliche Regelungen wollen, dann wird es die härtesten geben. Denn man wird da nicht sagen können, bundeseinheitlich ist ein Kompromiss, sondern das ist dann die Linie, die selbst für die gefährdetesten Gegenden gibt. Und genau darüber wird diese Woche verhandelt werden. Wenn es die jeweils vorsichtigste Regelung gibt, machen wir uns nichts vor, dann ist das der zweite Lockdown.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, der mich jederzeit bei sich in seiner Wohnung aufnehmen würde. Ich bin sicher. Vielen Dank.
Mit Maske, Junge, mit Maske.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.